und bis bald.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen, mit denen das Land 3 Jahre lang unterstützt wurde. Um Mitternacht sind nach Angaben der EU-Kommission Übergangsregelungen in Kraft getreten, die andauern sollen, bis Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen abgeschlossen sind. Die EU hatte rund 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 ukrainische Waren von Zöllen befreit. Seit Mitternacht gelten wieder Zollkontingente für Erzeugnisse aus der Ukraine. Nach dem kompletten Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird heute der Autoverkehr an der gesperrten Kreuzung schrittweise wieder aufgenommen. Ab etwa 14 Uhr solle zunächst die Verbindungsachse zwischen Treskoallee und Edisonstraße jeweils einspurig zur Verfügung stehen. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Svetlana Oheim.
Ab morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskoallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause mit 45:35. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts meist trocken, gegen morgen im Westen örtlich Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 12 Grad. Am Tage ist es bedeckt mit leichtem Regen. Später gibt's neben Schauern gelegentlich Auflockerungen bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen-Buer und Herten nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Dadurch staut es sich. Die Umleitung führt über die U55. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Kaiserberg nach einem Unfall gesperrt. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A3 Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben 3 Kilometer Stau. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73 und Richtung München über die U24 und U22. In Richtung Salzburg bitte nicht dem Navi folgen. Die A113 Berlin-Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Fahren Sie weiterhin vorsichtig und kommen Sie gut durch die Nacht und den Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Bundeskanzler Merz war bei US-Präsident Trump zum Antrittsbesuch. Viel war im Vorfeld spekuliert worden darüber, wie Trump den deutschen Kanzler behandeln würde, ob er ähnlich herablassend und aggressiv auftreten würde, wie noch beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky oder bei dem des Präsidenten Ramaphosa aus Südafrika. Es ist nichts Vergleichbares passiert. Der Besuch verlief glatt. Nina Barth berichtet aus Washington.
Eine gute Arbeitsbeziehung zu etablieren in freundlicher Atmosphäre ohne offene Konflikte vor der versammelten Presse im Weißen Haus. Das Hauptziel ihrer diplomatischen Annäherung an die Regierung Trump hat die deutsche Delegation um Friedrich Merz erreichen können, zumindest im öffentlichen Teil ihres Staatsbesuches im Oval Office. Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl und bedankte sich für das Gastgeschenk des Bundeskanzlers, die golden gerahmte Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, der in Kallstadt, Rheinland-Pfalz zur Welt kam. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine. Konkrete Zusagen über eine anhaltende Unterstützung der USA oder neue Sanktionen gegen Russland gab Donald Trump jedoch nicht. Darüber hinaus dominierten innenpolitische Fragen an den US-Präsidenten die Pressebegegnung im Oval Office, bei der auf US-Seite auch Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio anwesend waren. Friedrich Merz wurde von politischen Beamten und Beratern aus dem Kanzleramt begleitet.
Samuel Jakisch berichtet über den Besuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump. Und wir blicken noch einmal genauer auf dieses Treffen im Weißen Haus. Aus Washington ist uns jetzt live ARD-Korrespondent. Ups, Entschuldigung, jetzt ist etwas schiefgelaufen. Aber nicht wirklich. Wir sind schon wieder. Ralf Borchert zugeschaltet. Und da müssen wir einmal fragen, wie ist das denn verlaufen, dieses Treffen?
Wirklich relativ glatt, wie eben berichtet. Es war eine durchweg freundliche Atmosphäre, kann man sagen. Nicht ganz ohne spannende Momente, diese gut 40 Minuten im Oval Office. Es hat zu 90%, würde ich sagen, Donald Trump geredet, viele innenpolitische Fragen der Reporter im Raum. Und Friedrich Merz hat sich zurückgehalten, dann aber doch, vor allem beim Thema Ukraine und Russland, sehr entschieden auf Englisch geantwortet und Trump dazu aufgefordert, für härtere Sanktionen gegen Russland sich einzusetzen. Also das war ein starker Moment des Bundeskanzlers. Am Anfang noch, würde ich doch sagen, relativ nervös Friedrich Merz, als er im Weißen Haus ankam. Da wirkte sein Lächeln noch etwas angespannt, aber dann gewann er mehr und mehr an Sicherheit in diesem Termin, ließ Trump reden, war dann selbst eben mit eigenen Worten am Zug und konnte am Schluss in mehreren Interviews sagen, er sei außerordentlich zufrieden mit diesem Besuch.
Bei so einem Antrittsbesuch erwartet man ja jetzt nicht unbedingt Beschlüsse oder Entscheidungen in wichtigen Themen, aber gab es die eine oder andere substanzielle Aussage von Trump, zum Beispiel zum Thema Ukraine oder Handelspolitik, Stichwort Zollstreit mit der EU?
Ja, Trump hat gesagt, er wolle eine Lösung, indirekt hat er das so ausgedrückt, er wolle diesen Zollstreit mit der Europäischen Union, das ist ja der direkte Ansprechpartner in Handelsfragen, nicht Deutschland alleine, lösen. Und Merz könne bei der Lösung dieses Streits eine wichtige Rolle spielen. Also da war zumindest erkennbar, dass Trump tatsächlich diesen Zollstreit auflösen will und eben bis zur von ihm selbst gesetzten Frist bis zum 8. Juli eine Verhandlungslösung mit der EU herbeiführen will. Beim anderen großen Themenkomplex Ukraine-Russland, ja, da wurden schon noch die Unterschiede deutlich. Trump hat erneut von seinem Telefonat mit Putin gestern berichtet und hat doch durchklingen lassen, dass er nach wie vor auch Verständnis für Putins Positionen hat. Merz im Gegenteil hat hier ganz klar gesagt, wir sind auf Seiten der Ukraine und ich werbe hier dafür, auch beim US-Präsidenten mehr Druck zu machen auf Russland. Aber Trump hat auf die Frage, ob er für schärfere Sanktionen gegen Russland sei, sich erneut zurückhaltend geäußert. Also ob das EU-Sanktionspaket gemeinsam mit dem vom US-Senat vorgelegten Sanktionspaket wirklich umgesetzt werden kann, das erscheint mir nach wie vor sehr unsicher.
Die beiden werden vermutlich nicht gleich beste Freunde werden, auch wenn Friedrich Merz ja andeutete, dass er ein gutes persönliches Verhältnis vermutet in Zukunft. Sie haben jetzt gerade noch mal genauer die EU angesprochen und die Zusammenarbeit. Konnte sich Merz da tatsächlich als direkter Ansprechpartner empfehlen oder wird Trump eher wieder ausweichen auf den Franzosen Macron oder die Italienerin Meloni?
Also ich glaube, Friedrich Merz hat sich hier schon positionieren können als zumindest einer der wichtigen Ansprechpartner in Europa, wenn nicht vielleicht der wichtigste. Das wissen wir natürlich nicht genau, das muss ich noch herausstellen. Aber mein Eindruck ist schon, dass Merz viele Argumente unterbringen konnte, die Trump auch ein Stück weit jedenfalls beeindruckt haben. Er hat beispielsweise dargelegt in Zahlen, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist, auch für die USA, nicht nur als Markt, sondern sie produziert auch in den USA Autos, die dann wieder aus den USA exportiert werden, schafft viele Arbeitsplätze hier im Land. Das war nur ein Beispiel. Also unter dem Strich hatte ich den Eindruck, dass in Zukunft durchaus Donald Trump, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt und er die Europäer einbeziehen will, vielleicht sogar an erster Stelle die Nummer von Friedrich Merz wählen könnte.
Er hat ihn ja auch gelobt, wie gut sein Englisch sei. Und ob es, ne? In Deutschland haben wir mit Spannung darauf gewartet, sind jetzt ein bisschen erleichtert alle. Welche Reaktion gab es denn in der US-amerikanischen Öffentlichkeit? Gab es da schon Kommentare dazu?
Naja, es gab zwei Interviews, bevor Friedrich Merz wieder ins Flugzeug zurück nach Berlin gestiegen ist, bei CNN und Fox News. Und auch dort hat er sich sehr fließend auf Englisch geäußert. Und ich glaube, es war ein kluger Schachzug von Merz, dass er auch ins Oval Office und zu den Gesprächen hinter verschlossenen Türen, etwa beim Mittagessen, ohne Dolmetscher gegangen ist und sich eben durchweg gegenüber Trump auf Englisch geäußert hat. Und das eben relativ fließend. Das hat nicht nur Trump, glaube ich, ein Stück weit beeindruckt, dieses recht gute Englisch, sondern er konnte eben auch in den beiden Interviews bei Fox und bei CNN zeigen, ich kann das fließend. Hier kamen übrigens auch die kritischen Themen zur Sprache bei Fox und CNN, die bei Trump ausgespart wurden, etwa die AfD-Frage, also die Werbung von nicht Trump persönlich, aber Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio, Elon Musk damals für die AfD. Und hier hat dann Merz ganz klar gesagt in den beiden Interviews, er verbitte sich Lektionen von außen, Deutschland sei eine erwachsene Demokratie und wisse, wie man mit diesen Themen auch mit der AfD als politischem Gegner im Parlament umgehe.
Also ein für ihn auf jeden Fall gelungener Besuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump. Vielen Dank, Ralf Borchert. Das waren Informationen und Einschätzungen live aus Washington. Hier geht es jetzt weiter mit einem historischen NATO-Manöver. Das sind die Baltic Operations. Und da geht es darum, seit 1971 trainieren in der Ostsee NATO-Verbände aus Deutschland und überall aus den NATO-Mitgliedstaaten sind es rund 9000 Soldatinnen und Soldaten, die da gestern von Rostock-Warnemünde in See gestochen sind und auf und über der Ostsee trainieren für den Ernstfall. Train as you fight. Trainiere so, wie du kämpfst, ist das Motto.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten Schaulustigen auf beiden Seiten des Rostocker Seekanals. Hier müssen alle Schiffe durch, die auf die Ostsee wollen. Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber und einige, die aus Orten in der Umgebung extra angereist sind. Viele zielen mit Handys in Richtung Fahrrinne, andere mit Kameras und auch Ferngläsern.
Ja, einfach mal Schiffe gucken, Armeeschiffe.
Wenn es jetzt diese großen sind, wo dann auch so Hubschrauber noch mit drauf ist, so, das ist schon cool, aber auch die kleinen sind irgendwie toll, wie sie bewaffnet sind.
Und man sieht es ja nicht so häufig. Also klar, die Korvetten liegen ja häufig, aber so verschiedenste Schiffe mal anzugucken, ist ja doch ganz spannend.
Die ersten Schiffe verlassen am Morgen nach und nach den Hafen in Richtung Ostsee. Minenjagdboote aus Finnland, Frankreich und Estland, eine polnische Korvette und eines der größeren Schiffe, eine belgische Fregatte. Einige der Schaulustigen zeigen sich auch besorgt bei diesen Anblicken.
Ach, es ist schon ein bisschen bedrohlich, wenn man bisschen in die Tiefe geht. Das muss ich schon sagen.
Krieg will ja niemand, nicht? Das sieht schon ein bisschen nach Krieg aus.
An dem NATO-Großmanöver Baltic Operations auf der Ostsee, kurz Bolt Ops, sollen insgesamt etwa 50 Kriegsschiffe und Boote mitmachen, hat das Marinekommando Rostock angekündigt, sowie 25 Luftfahrzeuge. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern seien dabei, sagt Marcel Nguyen Phan, der Pressesprecher der deutschen Marine.
Wir trainieren alle Arten der Seekriegsführung, egal ob es U-Boot-Jagd ist, Luftverteidigung, Bewaffnung, Minen räumen, nach dem Motto Train as you fight.
Das Manöver Bold Ops soll laut Marine die Zusammenarbeit innerhalb der NATO stärken und gleichzeitig als robuste Abschreckung dienen. Russland wird dabei nicht offiziell erwähnt, aber Moskau hat die Übung bereits als Provokation bezeichnet und führt derzeit selbst ein Marinemanöver in der Ostsee durch. Auch in Rostock gibt es Kritik an der NATO-Großübung. Zum Auslaufen der Kriegsschiffe hat die Linke Mecklenburg-Vorpommern eine Kundgebung organisiert. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor Ort. Die Gruppe lässt weiße Tauben aus einem Käfig in den Himmel flattern. In dem Moment, als das Führungsschiff des Bold-Ops-Manövers den Rostocker Seekanal passiert, die rund 190 Meter lange USS Mount Whitney der United States Navy. Mehr als zwei Wochen lang wollen die Bold Ops Teilnehmenden weit draußen auf der Ostsee üben. Davon wird die Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen.
Jakob Jürn Gericke berichtete aus Rostock-Warnemünde.
Die ARD Infonacht.
Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte gibt es mit Dorothee Bär von der CSU eine Bundesministerin für Raumfahrt. Aber der bundesdeutsche Föderalismus wäre ja nichts ohne seine Bundesländer. Und dieser neue Schwerpunkt, also die Raumfahrt, hat natürlich einige Landesväter auf den Plan gerufen. Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, Baden-Württembergs Winfried Kretschmann, Grüne, und der Bremer Bürgermeister Bovenschulte, SPD, waren sich ganz einig und haben gemeinsam mehr Geld für die Raumfahrt verlangt. Es gäbe schließlich einen Wettbewerb im All mit den USA, Indien oder auch China, hieß es. Ein Bericht von Bianca Schwarz.
Dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU Raumfahrt-Fan ist, merkt man sofort.
Wir sind die Space Connection heute. Ich will jetzt sagen Space Cowboys, aber Space Connection sind wir auf jeden Fall.
Dass ausgerechnet Bayern, Baden-Württemberg und Bremen mehr Geld für die Raumfahrt wollen, liegt daran, dass die drei in Deutschland die stärksten Raumfahrtstandorte haben. Der Bereich wird für die Wirtschaft immer wichtiger, erklärt Bremens SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte.
Wir sind nicht das allergrößte Land und deshalb finde ich, ist die Zahl, die man für den Luft- und Raumfahrtstandort für Bremen nennen kann, 140 Unternehmen, 20 Forschungseinrichtungen, 12.000 Beschäftigte, 4 Milliarden Euro Umsatz. Das ist im Verhältnis zur Größe schon ganz erheblich.
Auch in Bayern und Baden-Württemberg sind zum Beispiel wichtige Start-ups beheimatet und deswegen haben sich diese drei Länder für eine finanzielle Forderung zusammengetan. Wenn man den Anschluss an viele Innovationstechnologien nicht verlieren möchte, drängt die Zeit, meint Bovenschulte.
Wir haben deutlich zu wenig investiert in den letzten Jahren in die Raumfahrt, auf europäischer Ebene und auch in den nationalen Programmen. Und deshalb ist es zwingend, dass das aufgestockt wird.
Grob gesagt fordern die drei Länder eine Verdopplung des bisherigen Budgets für die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf 2 Milliarden Euro pro Jahr und zusätzlich eine deutlich stärkere Finanzierung des nationalen deutschen Raumfahrtprogramms von 1 Milliarde Euro pro Jahr. Es geht darum, dass Deutschland nicht den Anschluss verliert an die internationale Konkurrenz in den USA, Indien oder China, erklärt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Nur wenn Deutschland viel mehr investiert, wird es stark sein. Ganz, ganz wichtig für all die Bereiche an Forschung, Start-up-Förderung, Entwicklung und Hochschulbereiche, die vorangekommen werden.
Und Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, macht deutlich.
Uns muss allen klar sein, unser modernes Leben funktioniert nicht ohne weltraumgestützte Technologien und unsere Sicherheit wird maßgeblich mit Diensten aus dem All gewährleistet.
Ohne Satelliten zum Beispiel keine Navigation, teilweise keine Handys, kein Internet oder keine präzisen Daten zum Klimaschutz. Gerade Deutschland hat einige Satelliten gebaut, die zum Beispiel den CO2-Spiegel in der Atmosphäre messen oder die Entwicklung der Wälder beobachten. Immer wieder spielen bei dieser Pressekonferenz aber auch die Stichworte Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eine Rolle und die Unabhängigkeit Europas von den USA. Winfried Kretschmann.
Es kann nicht sein, dass am Ende sonst Elon Musk über unsere Verteidigungsfähigkeit entscheidet. Auch deswegen benötigen wir jetzt beherzte Schritte vorwärts, sichere Kommunikation, hochpräzise Navigation, umfassende Aufklärungsdaten aus dem All. Das sind Gradmesser für Europas Souveränität.
Diskutiert werden könnten diese Vorschläge im November in Bremen. Dann findet dort die ESA-Ministerratskonferenz statt, das höchste Entscheidungsgremium der Europäischen Weltraumagentur. Die drei selbsternannten Space Cowboys scheinen vorbereitet.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Wie entstehen Nachrichten? Wie wird aus einem Thema ein Radio- oder ein Fernsehbeitrag oder ein Online-Artikel? Und worauf achten wir Journalistinnen und Journalisten bei unserer Arbeit? Dazu hat uns diese Frage einer Hörerin erreicht.
Ja, ich würde gerne wissen, ob die Redakteure oder die Korrespondenten sich untereinander auch austauschen oder gegenseitig informieren, was sie berichten möchten. Es können auch Streitgespräche sein, könnte ich mir vorstellen.
Hallo, hier ist Anna Engelke. Ich bin die stellvertretende Leiterin im ARD Hauptstadtstudio und ich kann Ihnen sagen, ja, wir sprechen miteinander. Wir sprechen miteinander morgens in der Frühkonferenz von 9 bis 10 und dann sprechen wir auch nochmal miteinander um 14.30 Uhr. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir uns durchaus streiten, weil wir unterschiedlich auf Themen gucken. Manchmal ist dann das Ergebnis, dass wir sagen, okay, wir machen einen Kommentar, ein Pro und ein Contra. Das kann dann ein Ergebnis sein. Oder wir kommen auf neue Ideen, worüber wir auch berichten können oder wen wir zum Interview anfragen können. Und das eine ist, dass wir miteinander sprechen und das andere ist aber auch, dass wir über Teams, also über Kanäle hier im Haus miteinander verbunden sind, wo wir auch Informationen teilen. Also das heißt, eigentlich sind wir die ganze Zeit miteinander in Kontakt.
Anna Engelke zur Arbeit von Korrespondentinnen und Korrespondenten heute am ARD-Nachrichtentag am Donnerstag. Drucken Sie noch auf Papier oder schon mit Mörtel und ein bisschen Beton? Ich kann jetzt leider Ihr Gesicht nicht sehen, aber natürlich spreche ich nicht von Laser- oder Farbdruckern zu Hause oder im Büro, sondern von XXL-Geräten zum Hausbau. 3D-Drucker gibt es schon eine ganze Weile für bestimmte Ersatzteile oder Fotos, die man auch als Figur gedruckt bekommen kann, aber Bauprojekte gibt es nicht so viele. In Deutschland, in Norddeutschland wird ein Bürogebäude gebaut und ist das erste Projekt dieser Art im Norden. Damit will man Baukosten senken und kommt dem Fachkräftemangel zuvor. Thees Jagels hat sich diesen speziellen 3D-Drucker angeschaut.
Schicht für Schicht druckt der XXL-3D-Drucker auf der Baustelle in Selsingen aus Mörtel das Mauerwerk des Bürogebäudes. In 5 Minuten entsteht so 1 Quadratmeter Mauer. Der sogenannte Portaldrucker ist 24 Meter lang, 15 Meter breit und 9 Meter hoch. Programmiert wurde der Drucker am Computer. Vor Ort wird er dann von 2 Betonfacharbeitern per Tablet kontrolliert. Malcolm Hanko ist einer von ihnen.
Der Handwerk selber ist das ja nicht mehr so, ne? Also jetzt wirklich mehr der Computerwissen, was man jetzt mehr lernen müssen. Und das Fachwissen haben wir ja alle, auf was wir achten müssen.
Lediglich für Korrekturen und das Einlegen von Edelstahlhaken sind er und seine Kollegen noch gefragt. Den Rest macht der Drucker. Dadurch werden weniger Arbeiter auf der Baustelle benötigt und die Verbleibenden geschont.
Dauert noch ein paar Jahre, bis wir das auch, oder ein paar Monate, bis wir das richtig drauf haben. Aber je besser du da reingefuchst bist, so weniger Leute brauchst du nachher, ne? Du brauchst wirklich nur noch 3 bis 4 Mann, die hier anarbeiten und das hochziehen, ne? Und ohne Rückenschmerzen oder nach Hause kommen und nichts mehr können, weil man sich tot ins Bett gelegt hat und weiß, nächsten Tag der gleiche Kram.
Und auch die Baukosten sinken durch den geringeren Personalaufwand. Laut Bauunternehmen ist der Rohbau durch den 3D-Drucker 10% günstiger als auf einer herkömmlichen Baustelle, auch wenn der 3D-Drucker für viel Geld gemietet werden muss. Auf der extra eingerichteten Besucherterrasse mit Blick aufs Baufeld in Selsingen informieren sich deshalb viele Ingenieure über den ersten Gebäudedruck in Norddeutschland. Die Meinungen dazu gehen aber auseinander.
Das wird eine Nische bleiben, glaube ich. Das wird jetzt nicht den Bau revolutionieren.
Ich denke, langfristig ist das der Weg, den wir gehen sollten, um auch die Arbeitsbelastung zu reduzieren und den Beruf, das Berufsfeld auch attraktiver zu machen.
Und auch die Baugeschwindigkeit dürfte viele vom 3D-Drucker überzeugen. Gerade einmal 50 Stunden braucht das Gerät, um das komplette Mauerwerk im Erdgeschoss fertigzustellen, erzählt Betonbauer Malcolm Hanko.
Jetzt läuft das gerade, aber wir haben ja auch Tage gehabt, wo das nicht so lief. Da bist du da echt nur entgegenarbeiten und probierst irgendwie diesen Fehler rauszuarbeiten, den wir da haben, wie das Wasserwert oder so. Wenn der Mörtel und Wasserwert nicht richtig stimmt, dann bist du nur am Hin und Her switchen, aber groß und ganzen läuft das ja super.
Bodenplatte und Innenausbau müssen aber noch herkömmlich ohne Drucker gebaut werden. Im Dezember soll das Gebäude dann fertig sein.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff.
Das ganz große Ziel ist zum Greifen nah. In der Handball-Bundesliga stehen die Füchse Berlin dicht vor dem Gewinn ihrer ersten deutschen Meisterschaft. Am vorletzten Spieltag haben die Füchse deutlich mit 45:35 gegen Gummersbach gewonnen und bleiben damit vor dem letzten Spieltag am Sonntag Tabellenführer, vor dem SC Magdeburg, der am Mittwoch mit einem Sieg vorgelegt hatte. Aus Berlin berichtet Jens Christian Gussmann.
Der Countdown läuft, ein Sieg noch und die große Meisterparty der Füchse Berlin kann starten. Im letzten Heimspiel siegten sie gegen den VfL Gummersbach 45:35 und lösten Titelverteidiger Magdeburg an der Tabellenspitze wieder ab. Gegen den Tabellensiebten nahm die Begegnung einen typischen Verlauf. Eine Viertelstunde lang checkten die Berliner ihren Gegner ab. 9:8 hieß es nach 15 Minuten und dann der abrupte Tritt aufs Gaspedal, die Beschleunigung, wie sie sonst kein anderes Team der Liga hinbekommt. -7 zur Halbzeit für Gummersbach. Im zweiten Abschnitt dasselbe Spiel. Anfangs halten die Gäste mit. Zwischenspurt Berlin. Am Ende ein Kantersieg. 45:35.
Im Tabellenkeller ist der TVB Stuttgart am vorletzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Stuttgarter verloren bei Frisch auf Göppingen mit 27:28 und müssen weiter um den Klassenerhalt zittern. Außerdem holte der HSV Hamburg einen Heimsieg gegen Wetzlar. Alle Ergebnisse in der Übersicht und die Tabelle finden Sie jederzeit auf sportschau.de und in der Sportschau-App. In der Fußball Nations League hat Spanien das Finale erreicht und das mit einem Wahnsinnsspiel. Die Iberer haben ihr Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich gewonnen mit 5:4. Spanien führte 4:0 und 5:1 und musste trotzdem nochmal zittern. Im Endspiel am Sonntag in München trifft Spanien auf Portugal, das sich am Mittwoch ja gegen Deutschland durchgesetzt hatte. Und die DFB-Elf bekommt es so im Spiel um Platz 3 am Sonntagnachmittag in Stuttgart mit Frankreich zu tun. Für den europäischen Fußballnachwuchs steht in diesem Sommer eine Europameisterschaft an. In knapp einer Woche geht's los in der Slowakei und den letzten Test vor der EM, den hat die deutsche U21 verloren mit 1:2 gegen Finnland. Unterdessen steht auch der finale Kader und da gibt's eine kleine Überraschung, denn Stürmer Nick Woltemade bleibt nun doch erstmal noch bei der A-Nationalmannschaft bis zum Spiel um Platz 3 am Sonntag. Erst danach geht's für ihn zur U21. Mehr von Christian Schulze.
Trainer Antonio Di Salvo muss nun doch länger auf seinen Leistungsträger im Sturm warten. Ursprünglich hatten Di Salvo und Bundestrainer Julian Nagelsmann vereinbart, dass Woltemade im Fall einer Niederlage im Nations League Halbfinale gegen Portugal vorzeitig zur U21 abreist. Jetzt das Umdenken bei Nagelsmann, der den Stürmer bei der 1:2 Niederlage am Mittwoch gegen Portugal für die Nationalmannschaft hatte debütieren lassen. Während die U21 am Sonntag zur finalen Vorbereitung in die Slowakei reist, wird Woltemade am gleichen Tag beim Spiel um Platz 3 der Nations League für die A-Nationalmannschaft dabei sein.
Bei den French Open der Tennisprofis steht jetzt das Finale der Frauen fest. Die beiden aktuell besten Spielerinnen der Welt treffen im Endspiel in Paris aufeinander, Arina Sabalenka und Coco Gauff. Beide haben ihre Halbfinalspiele gewonnen. Und damit ist auch klar, das Tennismärchen der Französin Louise Boisson ist vorbei. Aus Paris Guido Ringel.
Auch das schönste Märchen hat irgendwann ein Ende und jetzt ist das von Louise Boisson vorbei. Als Sensation und Nummer 361 der Welt im Halbfinale. Aber da war dann Schluss. Gegnerin Coco Gauff als Nummer 2 der Rangliste war einfach zu stark. Sie steht hier wie schon vor 3 Jahren im Finale im Stade Roland Garros. Louise Boisson kann sich mit der Geschichte trösten, die sie geschrieben hat. Mit dem Sprung um 300 Plätze nach vorne in der Weltrangliste und rund 700.000 Euro Prämie. Gegnerin von Coco Gauff im Finale ist die Weltranglistenerste Arina Sabalenka. In einem langen Match konnte sie sich durchsetzen gegen die Titelverteidigerin hier, gegen Iga Świątek.
Und heute stehen dann die Halbfinalspiele der Männer an.
Das war der Sport in der ARD-Infonacht und jetzt gleich um 2.30 Uhr geht es weiter mit den Nachrichten. Danach hören wir uns wieder und wir präsentieren Ihnen den zweiten Teil unseres Tagesschau-Podcasts 11. KM.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Ronald Lessig. US-Präsident Trump strebt nach eigenen Angaben eine großartige Beziehung zu Deutschland an. Das sagte der US-Präsident beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz im Oval Office des Weißen Hauses. Aus Washington Samuel Jakisch.
Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl und bedankte sich für das Gastgeschenk des Bundeskanzlers, die golden gerahmte Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, der in Kallstadt, Rheinland-Pfalz, zur Welt kam. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.
Die NATO-Staaten haben das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Verteidigungsminister der Mitgliedsländer einigten sich in Brüssel darauf, die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung in den kommenden Jahren massiv auszubauen. Dabei geht es vor allem um weitreichende Waffensysteme, die Luftverteidigung und mobile Landstreitkräfte. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius wird allein die Bundeswehr dafür bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten brauchen. Die EU-Staaten wollen die Fluggastrechte nun doch einschränken. In Brüssel fassten die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten den Beschluss, dass Passagieren erst bei einer Verspätung ab 4 Stunden eine Entschädigung zugestanden werden soll. Aktuell können Betroffene bereits bei 3 Stunden eine Erstattung geltend machen. Deutschland und Spanien hatten sich zuvor dafür eingesetzt, die derzeitige Regelung beizubehalten. Sie wurden aber überstimmt. Bevor die neue Richtlinie in Kraft tritt, müssen die Minister noch mit dem EU-Parlament darüber verhandeln. Energieversorger müssen bei einem Anbieterwechsel die technische Umstellung auf den neuen Lieferanten künftig innerhalb von 24 Stunden vornehmen. Das schreibt eine neue EU-Richtlinie vor, die von heute an in Deutschland umgesetzt wird. Aus der ARD-Verbraucherredaktion Jörg Marksteiner.
Konkret bedeutet das für Kunden, haben sie einen Vertrag mit einem neuen Stromanbieter geschlossen, dann soll es künftig viel schneller gehen, bis der sie auch beliefert. Bislang dauerte es oft 8 bis 10 Tage, bis alter und neuer Anbieter, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber ihre Daten ausgetauscht hatten. Diese Abläufe im Hintergrund erfolgen von nun an vereinheitlicht, digital und automatisiert.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber Durchzug von Schauern, zwischendurch auch freundliche Phasen mit etwas Sonne, dabei ganz im Norden und im Südosten länger trocken, 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter bei 16 bis 25 Grad und am Pfingstsonntag wechselhaft wieder Schauer und Gewitter, sehr windig und dabei etwas kühler, 13 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73 und Richtung München über die U24 und U22. Achtung, bitte in Richtung Salzburg, bitte nicht dem Navi folgen. Die A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz nach einem Unfall gesperrt. Und die A113 Berlin-Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber herzlich willkommen. Es ist eine kurze Nachricht und doch ist sie wohl im Schock geschrieben. Was hast du getan? Schrieb Juliane G. am 1. März 2024 kurz nach 4 Uhr morgens ihrem Mann Florian per Messenger. Nur eine Stunde zuvor hatte der 4 Menschen in Niedersachsen erschossen. Seine Ex-Frau und ihre beste Freundin, deren 3-jährige Tochter, den neuen Partner der Ex und auch noch dessen Mutter. Wer ist dieser ehemalige Soldat Florian G. und warum wurde die Gefahr, die von ihm ausging, unterschätzt? Da schauen wir in einer Doppelfolge von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, genauer hin. Gestern hatten wir schon Folge 1 im Programm, jetzt kommt der zweite Teil.
Das, was der Soldat Florian G. da im März 2024 getan hat, lässt bis heute viele ratlos zurück. Obwohl der Gerichtsprozess Florians Schuld klärt und seine Motive beleuchtet, sagen die Anwälte, die am Prozess beteiligt sind, diese Tat hätte nicht verhindert werden können. In unserer ersten Folge zu dem Fall hat uns NDR-Investigativjournalistin Lea Strohmeier erzählt, was in der Mordnacht genau passiert ist. Heute geht es darum, was im Gerichtssaal passiert ist. Hallo Lea.
Hallo Viktoria.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kochmann.
Es ist Anfang des Jahres, 25, also der Mordprozess läuft seit einigen Monaten und jetzt will das Gericht verstehen, was war jetzt eigentlich in der Ehe los von Florian G. und seiner Frau Juliane. Und bei diesen Prozesstagen, als es dann also um die Beziehung der beiden ging und auch um die Freundschaft von Juliane und ihrer besten Freundin, da ist dann schon was ziemlich Bemerkenswertes passiert. Auf einmal ging es dann darum, was eigentlich seine Frau Juliane falsch gemacht hat. Es wurden dort sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten verlesen und auf einmal wirkten diese Prozesstage so ein bisschen wie eine Aneinanderreihung von Verfehlungen, die sich Juliane, seine Frau, geleistet hat. Stundenlang wurden dort WhatsApp-Nachrichten verlesen, die Juliane und er sich geschrieben hat, die Juliane sich mit ihrer besten Freundin geschrieben hat. Also sehr, sehr private Nachrichten, von denen keiner von all denen jemals gedacht hätte, dass sie öffentlich verlesen werden.
Als die Tat passiert, also als Florian G. die vier Menschen tötet, da ist klar, dass sich Juliane S. von ihm trennen will. In Folge 1 haben wir ja über diese Phase ein bisschen gesprochen. Jetzt wird das vor Gericht noch einmal zum Thema. Worum geht's in diesen privaten Messenger-Nachrichten, die da beim Prozess ausgebreitet werden?
Also es ging zum Beispiel darum, dass sie ja ihren Mann betrogen hat mit Nils. Es ging sehr viel um ihr Verhalten. Dann gab es da zum Beispiel eine Babyparty und die wurde für sie organisiert oder die hat sie mitorganisiert. Und sie hat zu dieser Babyparty Nils, ihren neuen Freund, eingeladen, aber eben nicht ihren Ehemann Florian, den Vater dieses Kindes. Das wurde wirklich sehr intensiv thematisiert. Dann wurden Nachrichten verlesen von ihrer besten Freundin, wo die ja auch sehr ungut über Florian gesprochen hat. Dazu kam noch, Julianes Schwester und ihre Mutter haben dann ausgesagt als Zeugen vor Gericht. Und auch die hatten in ihren Aussagen ja relativ viel Verständnis bis zum Zeitpunkt der Tat für Florian G. Also es wurde immer wieder deutlich, bis zum Zeitpunkt der Tat hat er sich eigentlich vorbildlich verhalten, so wurde das gesagt von Zeugen vor Gericht. Und ihre Schwester und ihre Mutter haben zum Beispiel auch eine Besuchserlaubnis im Gefängnis beantragt, weil sie ihn sehen wollten. Das waren so Momente, da haben wir auch im Gerichtssaal gemerkt, wenn wir so Gespräche mitbekommen haben zwischen anderen Reportern, die dort waren, zwischen anderen Beobachtern, einfach der Öffentlichkeit, Bekannten, die dann dort den Prozess verfolgt haben, auch im Gerichtssaal, da ist schon die Stimmung ein bisschen gekippt. Und einige haben dann sogar gesagt, dass auch Juliane eigentlich auf der Anklagebank sitzen müsste. Und das fand ich schon ziemlich krass.
Also eigentlich geht es doch darum, den Tathergang zu klären und auch eine Schuldfrage vor Gericht. Aber warum ist es da eigentlich so wichtig, was Juliane und ihre Freundin per WhatsApp besprechen bezüglich dieser Trennung?
Das haben wir uns auch immer wieder gefragt, warum wir uns stundenlang hier WhatsApp-Nachrichten anhören, in denen auch so ganz banale Dinge besprochen wurden teilweise. Also das Gericht hat gesagt, dass sie schon auch rausfinden müssen, wie es zu der Tat kommen konnte. Also nicht nur, was ist tatsächlich passiert, wie ist diese Tat abgelaufen, sondern wie konnte es dazu kommen? Was hat das ausgelöst? Also da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass die sogenannten Mordmerkmale müssen geklärt werden. Also war das eine Tat, die aus langer Hand geplant wurde? War das eine Tat, die im Affekt geschehen ist? War das eine Tat, jetzt hypothetisch, ist Florian G. so lange gedemütigt worden, dass er nicht anders konnte, jetzt so ins Blaue gesprochen, ne? Also das sind halt so Fragen, die das Gericht versucht zu klären. Und deshalb sind die da auch so tief in die Beziehung und in die Eheprobleme und auch in diese WhatsApp-Nachrichten dann teilweise eingetaucht. Der Richter hat das, als er sein Urteil am Ende verkündet hat, auch nochmal deutlich gemacht. Es ging nicht darum, Juliane irgendwie da durch den Schmutz zu ziehen oder einfach nur intimste Details ans Licht zu bringen, einfach unangenehme Fragen zu stellen oder die Neugierde zu befriedigen, sondern es ging einfach wirklich darum zu verstehen, was Florian G. dazu getrieben hat.
Gleichzeitig gibt es Sympathien für den Angeklagten, für Florian G. Woher kommt dieser Eindruck?
Also was wir immer wieder gehört haben von Menschen, die den Prozess beobachtet haben, auch was wir in Zeitungsartikeln gelesen haben, war sehr viel Verständnis. Also wenn wir uns zum Beispiel Kommentare unter Zeitungsartikeln, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, gelesen haben, dann haben diese Kommentare zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, bei so einer Frau wäre ich auch zum Mörder geworden oder ah, das kann ich verstehen und der arme Typ. Also er hat sehr viel Sympathie da wegbekommen. Mhm. Und er selber hat sich durchaus als Opfer gesehen. Ja, auf jeden Fall.
Florian G. hatte ja kurz nach seiner Tat so eine Art Bekennerschreiben verfasst, das so erzählt. Darin hat er ja mehr oder weniger die anderen direkt verantwortlich gemacht für seine Tat. Ist er dabei geblieben?
Also Florian G. hat sich ganz am Ende des Prozesses, an einem der letzten Prozesstage, hat er sich selber ausführlich zu den Taten geäußert. Es wurde erstmal von seiner Verteidigerin eine sehr lange Erklärung, ein Geständnis verlesen. Und dann hat er das selber noch ausgeführt, hat er zum Beispiel gesagt, die wollten meine Zukunft ruinieren. Also er hat sich da so ein bisschen als Opfer eines Komplotts eigentlich oder einer Verschwörung gesehen. Alle haben es auf ihn abgesehen und dann konnte er nicht anders. Das war so seine Perspektive. Und das war schon außergewöhnlich, dass es einen Täter gibt, einen Mörder gibt, der wirklich fast eine Stunde lang vor Gericht ganz ausführlich auf alle Fragen, die noch offen sind, antwortet. Egal, wer die Frage gestellt hat, ob nun Richter oder Nebenklage oder Staatsanwaltschaft. Also das wirkte auf uns extrem sachlich, extrem kühl. Es schien auch so, als ob er ziemlich nervös war. Er hat wahnsinnig schnell geredet. Man konnte ihm wirklich kaum folgen. Also man musste sich wirklich ein paar Minuten darauf einlassen, auf dieses irrsinnig schnelle Sprechtempo. Und die Sachen, die er dann dort aber gesagt hat, war eine ganz, ganz sachliche Beschreibung seines, so hat er es selber beschrieben, Einsatzes, in dem er sich da gesehen hat.
Also er hat weiterhin das Wort Einsatz benutzt, genau. Ja? Also das Wort für einen Bundeswehreinsatz, was ja einfach ein total unpassender, schräger Vergleich ist für Morde und Racheaktionen an Zivilpersonen.
Ja, er hat nochmal ganz deutlich gesagt, das war für mich wie ein Bundeswehreinsatz. Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Ich habe mich gefühlt, wie ich mich immer gefühlt habe. Und er hat dann diese prägnanten drei Wörter gesagt, rein, suchen, vernichten. So hat er die Morde beschrieben.
Also, wir hören im Gerichtssaal, wie systematisch Florian G. vorgegangen ist. Wir bekommen Einblick in die Gedankenwelt eines Täters, eines Soldaten, der vor kurzem noch in einer Überprüfung als tauglich bezeichnet worden ist, der hier aber diese Fähigkeiten missbraucht und mordet. Wieso bekommt er jetzt dafür diese Empathie?
Ja, also wir haben uns versucht, das so zu erklären, dass für viele, glaube ich, diese Tat so unfassbar und so unbegreiflich eigentlich war, dass sie versucht haben, noch irgendwo anders Schuldige zu finden. Also, dass einige versucht haben, sich diese Tat irgendwie begreifbar zu machen und da einfach noch andere Schuldige zu sehen, weil das ein Mann einfach irgendwann einfach so sich zu einem mehrfachen Mord entschließt, das kann man nicht nachvollziehen. Und ich glaube, da haben viele dann die Frau als Feindbild irgendwie gesehen. Und ich glaube, das hat dann auch gepasst. Und sie hat selber vor Gericht auch nicht ausgesagt. Sie hat ihre Aussage verweigert und konnte sich natürlich dementsprechend die ganze Zeit auch nicht rechtfertigen oder ihre Sicht der Dinge darstellen. Und ich glaube, einige haben vergessen, dass sie ja auch ein Opfer einfach dieser Taten ist und dass sie sehr, sehr viel verloren hat dadurch. Und das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich, wie man sie als Mittäterin oder als Mitschuldige in irgendeiner Art und Weise darstellen kann, wenn diese Tat, um die es ja geht, sowas von unproportional, also sowas von nicht in Relation steht zu dem, was sie vielleicht getan hat. Ja, sie hat ihren Mann betrogen, ja, in der Trennung läuft vielleicht nicht alles dann ganz fair am Ende ab. Aber also welche Trennung verläuft völlig unproblematisch, ganz ohne Konflikte, ohne Streit? Das ist natürlich alles keine Erklärung oder Rechtfertigung für einen mehrfachen Mord.
Schauen wir nochmal auf die Frage, hätten diese Taten wirklich nicht verhindert werden können? Nochmal kurz zurück. In der ersten Folge hatten wir gehört, dass die Polizei eine sogenannte Gefährderansprache bei dem späteren Täter Florian durchgeführt hat. Florian versichert, dass er keine Gefahr mehr ist und nur wenige Tage danach ist er dann zum Mörder geworden. Ist da vielleicht was schiefgelaufen? Das war ja eigentlich genau dafür gedacht, eine Gefahr zu bannen. Ist das vielleicht einer der Gründe oder eine Stelle, an der etwas hätte verhindert werden können?
Ja, die Gefährderansprache hat ja am Ende genau das eigentlich ausgelöst, was sie verhindern sollte, nämlich eine Straftat, eine Eskalation. Und die Ermittler der Mordkommission sind am Ende ihres Abschlussberichtes, kommen die eben zum Schluss, dass die Gefährderansprache sozusagen der letzte Auslöser für Florian G. war und dass er danach eben, hat er angefangen, die Tat zu planen, und danach ist es zum Mord gekommen. Auch wir haben die ganze Zeit gehört von Anwälten, von Verteidigung, diese Tat hätte man nicht verhindern können. Der Florian G. war so entschlossen, das zu tun, das hätte man nicht verhindern können. Und wir haben uns dann aber die Gefährderansprache genauer angeguckt, weil wir uns gefragt haben, stimmt das so? Also das fängt an dem Moment, als Nils und Juliane bei der Polizei sitzen und Florian anzeigen wegen Bedrohung. Der Beamte, der die Anzeige aufgenommen hat, der nimmt das ja erstmal ziemlich ernst und der macht daraufhin was. Er kontrolliert das Waffenregister. Das heißt, in dem Moment sieht er dann auch, Florian G. ist Waffenbesitzer und hat mehrere Waffen und er sieht diese Waffen dort aufgelistet. In diesem Moment müsste er jetzt eigentlich die zuständige Waffenbehörde darüber informieren, dass also ein Waffenbesitzer angezeigt wurde.
Wegen Bedrohung.
Genau, weil das so ein Fall wäre, wo natürlich die Zuverlässigkeit eines Waffenbesitzers doch schon stark gefährdet wäre, wenn ein Waffenbesitzer wegen Bedrohung angezeigt wird. Dieser Beamte hätte dann also die Waffenbehörde informieren sollen. Die Waffenbehörde hätte daraufhin zum Beispiel eine Prüfung bei ihm durchgeführt, wäre unangekündigt vorbeigekommen. Der Beamte informiert die Waffenbehörde aber nicht. Das ist sozusagen das erste Versäumnis, was passiert ist. Es ist noch was Zweites passiert. Also die Polizei hat das ja ernst genommen und schickt dann ja noch am gleichen Abend zwei junge Streifenbeamte los, die diese Gefährderansprache durchführen sollen. Diese beiden Beamten werden allerdings bei der Übergabe nicht darüber informiert, dass Florian G. tatsächlich Waffen zu Hause hat. Und sie waren auch nicht über die gesamte Situation informiert, was eigentlich im Vorfeld passiert ist. Also sie wussten nichts von dieser Situation im Wohnzimmer, als Florian G. zum Waffenschrank gegangen ist, wegen der sich ja eigentlich Nils und Juliane überhaupt so bedroht gefühlt haben. Das heißt, sie waren ja eigentlich nur halb informiert, sind die in diese Situation reingegangen. So, die haben im Prinzip ihr Gefährderansprachenprogramm abgefahren, so wie sie es immer abfahren.
Ihr habt in meinen Augen völlig versagt. Das hätten Leute überleben können, wenn ihr euren Job richtig gemacht hättet.
Das ist Andrea Otto, die Ex-Frau von Nils, einem der Opfer.
Weil wegen der Anzeige von Bedrohung plus Waffenbesitz, warum wurde da nichts gemacht? In dem Sinne, außer diese Ansprache. Man hätte die Waffen ja eventuell mit einbeziehen können, also wegnehmen können.
Was ist dran an diesem Vorwurf dieser Angehörigen? Gibt es dazu noch andere Einschätzungen?
Das ist ja für die eine Standardmaßnahme. Die haben vor Gericht gesagt, sowas machen wir fast täglich. Ja, allerdings, wie das Ganze abgelaufen ist, ist nach allen Erkenntnissen, die die Polizeiforschung und die Kriminologie hat, nicht die Art und Weise, wie Gefährderansprachen in solchen Situationen, in denen auch Beziehungsgewalt im Raum steht, das war nicht die Art und Weise, wie eine Gefährderansprache hätte ablaufen sollen.
Unter Kriminologen sagt man ganz gerne, der gefährlichste Mensch ist derjenige, der überhaupt nichts zu verlieren hat.
Wir haben dazu mit Michael Jasch gesprochen. Michael Jasch ist Strafrechtler und Kriminologe und lehrt an der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen. Und der hat auch ganz deutlich gesagt, das war ein Versäumnis, hier nicht die Waffenbehörde einzuschalten.
Ein naheliegender und korrekter Weg wäre gewesen, Bedrohungsvorfälle und Bedrohungsstrafanzeigen tatsächlich der Waffenbehörde zu melden. Und diese Behörde hätte dann die Aufgabe gehabt, die sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit einer Person dann zu prüfen.
Also Michael Jasch hat uns gesagt, dass solche Situationen, in der Gefährderansprachen bei Beziehungskonflikten durchgeführt werden, da hat man es bei den Beschuldigten immer mit einer Art Sprengsatz zu tun, weil das alles Situationen sind, die emotional extrem geladen sind. Dass es immer wieder zu Eskalation gekommen ist. Also dass diese Gefährderansprache gar nicht präventiv gewirkt hat, also eine Straftat verhindert hat, sondern dass am Ende genau das passiert, was ja auch in diesem Fall passiert ist, dass es nach der Gefährderansprache eigentlich erst zu einer Eskalation kommt. Und deshalb müssen die bei Gefährderansprachen in Beziehungskonflikten eigentlich ganz interdisziplinär reingehen. Mit Psychologen im besten Fall, mit Sozialarbeitern. Das muss nachgearbeitet werden. Da muss ein paar Tage später nochmal kontrolliert werden, ob das Ganze jetzt erfolgreich war, ob sich alles wieder beruhigt hat. Also eigentlich sind das Situationen, die ganz genau vorbereitet und nachbearbeitet werden müssen. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und wir haben die Polizei natürlich dazu angefragt. Geantwortet hat uns dann gleich das Innenministerium Niedersachsen. Und das Innenministerium Niedersachsen hat tatsächlich in der Antwort auch gewisse Versäumnisse eingeräumt und hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt überarbeitet wurde, wie so eine Gefährderansprache durchgeführt werden soll. Also die Kommunikation soll verbessert werden. Es muss jetzt immer sofort die Waffenbehörde informiert werden, wenn es zu solchen Sachverhalten mit Waffen kommt. Ja, also die haben in gewisser Weise eingeräumt, dass da vorher einiges ja nicht so optimal gelaufen ist.
Also hätte eine umsichtigere Gefährderansprache diese Tat dann vielleicht doch verhindern können?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Antwort natürlich immer spekulativ bleibt. Die Antwort ist sicherlich möglicherweise. Es ist der einzige Punkt eigentlich, an dem wir ansetzen können, wo man sagen kann, da hätte wirklich was anders laufen können. Das ist auch ein Punkt, aus dem man, glaube ich, lernen kann, aus dem auch die Polizei lernen kann in dem Moment. Gleichzeitig muss man vor allem den Beamten, die die Gefährderansprache durchgeführt haben, auch durchaus die in Schutz nehmen und sagen, dass so eine Gefährderansprache ein unglaublich schwieriger Moment auch ist. Und niemand konnte im Vorfeld dieser Tat Florian G. in den Kopf gucken und ahnen, was passiert. Und dementsprechend konnten das auch nicht die Beamten. Vielleicht hätte das etwas verhindert. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn die Waffenbehörde davon gewusst hätte. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn ihm die Waffen weggenommen worden wären. Vielleicht hätte er dann zumindest zwei Menschen weniger getötet. Vielleicht aber auch nicht. Also selbst wenn die Polizei direkt seine Waffen beschlagnahmt hätte oder wenn dann nach einigen Tagen die Waffenbehörde seine Waffen beschlagnahmt hätte, hätte das die Tat verhindert. Also die Anwälte der Nebenklage, die sind zum Beispiel davon überzeugt,
selbst wenn er seine Waffen nicht mehr gehabt hätte, dann hätte er das im Zweifelsfall mit bloßen Händen getan. Oder er hätte sich Waffen anderweitig irgendwie besorgt. Auch das werden wir am Ende nicht wissen können. Sicherlich hätte es bestimmt geholfen, wenn die Waffen nicht so einfach verfügbar gewesen wären. Ob das am Ende den Mord komplett verhindert hätte, ist fraglich.
Wie endet dieser Prozess?
Also der Prozess endet am 28. Februar. Florian G. wird an diesem Tag zu lebenslänglicher Haft verurteilt wegen Mordes an drei Personen und wegen fahrlässiger Tötung an dem dreijährigen Kind von Stefanie. Das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Und ja, das bedeutet, dass Florian G. Nicht vorzeitig entlassen werden kann. Und die Verteidigung, die ist dann inzwischen in Revision gegangen.
Jetzt hast du dich ja mehr als ein halbes Jahr mit diesem Prozess beschäftigt. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass du mal 4 Tage am Stück Akten gelesen hast. Die ganzen Prozesstage, eure Recherche zu der Gefährderansprache, besonders aber die langen Gespräche mit den Menschen, die den Opfern nahe standen. Was steht da für dich am Ende für eine Erkenntnis?
Also das Besondere an dieser Recherche und an diesem Prozess ist, dass am Ende eigentlich fast alle Fragen beantwortet sind. Also es ist wahnsinnig selten, dass man einen Mörder im Gericht sitzen hat und der antwortet am Ende fast eine Stunde lang auf jede Frage eigentlich, die man hat. Und er hat uns so vieles erzählt, wie er es gemacht hat, warum er es gemacht hat, wie es in ihm aussah. Er hat so viele Fragen beantwortet und am Ende bleiben die wichtigsten Fragen aber trotzdem immer noch offen. Wieso hat er es getan? Wieso konnte das nicht verhindert werden? Und das sind Fragen, die am Ende einfach offen bleiben. Und damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden und zufrieden geben, dass wir manche Fragen einfach nicht beantworten können.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Lea Struckmeier und Viktoria Kobmann. Beide Folgen zu diesem Vierfachmord von Florian G. finden Sie in der ARD-Audiothek. Ein Blick nach Indien. Dort hat es eine Massenpanik nach einem Cricket-Spiel gegeben. Nach dem Sieg in der Indian Premier League, der Cricket-Meisterschaft, sind in der südindischen Stadt Bengaluru mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen junge Fans, einige sogar Teenager. Über 50 wurden verletzt. Franziska Amler berichtet.
Die Behörden hatten den Ansturm offenbar völlig unterschätzt. Die Lage eskalierte, als tausende Fans versuchten, einen Blick auf das Team rund um Cricket-Superstar Virat Kohli zu erhaschen. Vor mehreren Toren des Stadions kam es zu massivem Gedränge. Viele wollten sich trotz begrenzter Tickets Zugang zur offiziellen Siegesfeier verschaffen. Der Regierungschef des Bundesstaates Karnataka, Siddaramaiah, gab zu, niemand hat solche Menschenmengen erwartet. Das Stadion fasst rund 35.000 Menschen. Doch zwischen 200.000 bis 300.000 waren gekommen. Alle verfügbaren Polizeikräfte seien im Einsatz gewesen. Lokale Fernsehsender zeigten chaotische Szenen. Menschen kletterten über Mauern und Zäune, während die Polizei vergeblich versuchte, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Angehörige der Opfer erheben schwere Vorwürfe. Sie werfen den Behörden ein fehlendes Sicherheitskonzept und schlechtes Krisenmanagement vor. Ein Vater, der seine 13-jährige Tochter bei dem Unglück verlor, sagte, wäre es ein politisches Event gewesen, hätten sie Essen serviert. Hier gab es nicht einmal erste Hilfe. Cricket ist in Indien Nationalsport und der Titelgewinn der Royal Challengers Bengaluru der erste in 18 Jahren. Massenpaniken wie diese kommen in Indien immer wieder vor. Zuletzt starben im Januar mehr als 30 Menschen bei einem religiösen Großereignis.
Franziska Amler berichtete aus Indien. Und jetzt geht es in der ARD-Infonacht gleich weiter mit den Nachrichten um 3 Uhr. Und danach sprechen wir noch einmal über den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuches bei US-Präsident Trump gezogen. Merz nannte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen. Wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Beide überziehen sich gegenseitig mit Drohungen. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Begonnen hatte es mit Trumps geplantem Steuergesetz, das Musk öffentlich kritisierte und als widerlich, unverschämt und eine Abscheulichkeit bezeichnete. Trump nannte Musk daraufhin verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. Musk wiederum warf Trump Undankbarkeit vor und erklärte, ohne ihn hätte der die Präsidentenwahl verloren. Und Musk kündigte an, seine Firma SpaceX werde die Weltraumkapsel Dragon außer Betrieb setzen. Das Raumschiff ist für die USA aktuell praktisch unverzichtbar, um Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Der Streit zwischen Trump und Musk hat auch massive Auswirkungen auf Tesla. Die Aktien des Elektroautobauers, dessen Chef Musk ist, gingen auf Talfahrt. Mit einem Minus von 14% verlor der Konzern rund 150 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Israel hat erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Ziel war nach Armeeangaben eine unterirdische Drohnenfabrik der Hisbollah-Miliz. Diese habe unter den bombardierten Stadtvierteln gelegen. Die Bevölkerung sei im Vorfeld gewarnt worden. Libanesische Staatsmedien berichten zudem von israelischen Angriffen auf ein Dorf im Süden des Landes. Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen. Um Mitternacht sind Übergangsregeln in Kraft getreten. Sie sollen so lange gelten, bis es ein neues Handelsabkommen gibt. Die EU hatte ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu stärken. Die Bauern im Osten